Es gibt aber tatsächlich einige wenige Fälle im Laufe der Weltgeschichte, also nicht nur jetzt in den letzten 100 Jahren, wo die dokumentiert worden sind, wo man sich schon fragt, was kann das gewesen sein?
Vor rund einer Woche hat US-Präsident Donald Trump einen Teil der bislang geheim gehaltenen UFO-Akten veröffentlichen lassen. Und komm mal her, zeigen wir das Foto, schwuppdiwupp. Kaum eine Woche später ist der erste Alien bereits verhaftet. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ein KI-generiertes Foto, das Donald Trump auf seinem Truth Social-Kanal gepostet hat. Trotzdem reden wir drüber mit Matthias Bieder, der bei uns für alles Außerirdische zuständig ist. Matthias, was steckt dahinter?
Ja, also in erster Linie ist das natürlich ein gut gemachter Gag von Donald Trump, der mit diesem Video oder diesem Posting bei Truth Social seine Stärke demonstrieren will. Natürlich ist ja kein Alien verhaftet worden, auch wenn es in der UFO-Gemeinde Gerüchte gibt, dass es tatsächlich mal zwischen einem US-Präsidenten, ich glaube Eisenhower war es, und Außerirdischen auf einer Air Force Base ein Treffen gegeben haben soll. Aber das ist, wie gesagt, Gerüchteküche. Aber er nutzt halt diesen Hype gerade um UFOs, der ja auch sozusagen mit der Veröffentlichung der ersten UFO-Akten, die was lange gefordert worden ist, einhergeht und demonstriert halt Stärke. Eigentlich ist der Hintergrund dieses Videos, dass er sozusagen die Stärke der US Space Force, die es tatsächlich gibt, hervorheben will und dass sie halt auch offenbar stark genug sind, um Aliens festzunehmen. Tatsächlich ist die Space Force aber nicht damit beschäftigt, Aliens zu jagen, sondern die betreiben in erster Linie Aufklärung. Teilweise weiß man gar nicht so richtig, was sie machen. Also es gibt auch ein Raumschiff, das aussieht wie ein Space Shuttle, was schon seit Jahrzehnten im Weltraum unterwegs ist, die X-37B, und keiner weiß so richtig, was sie da oben eigentlich machen. Aber es läuft wohl in erster Linie hinaus auf Aufklärung, auch Weltraumverteidigung und solche Dinge.
Das hier, er hat noch mehr Fotos gepostet, das sieht eher nach Angriff als nach Verteidigung aus.
Also
ja. Da sehen wir Donald Trump hier, er drückt den roten Knopf da in der Kommandozentrale und dann geht alles hier, fliegt irgendwie mit Laserstrahlen auf die Erde zu.
Also es gab ja schon zu Reagan dieses SDI-Programm, wir erinnern uns.
Star Wars,
genau. Das ist, wie gesagt, viel Show mit dabei, und auch bei den UFO-Akten, zumindest das, was wir bis jetzt gesehen haben, muss man ehrlich sagen, das sind halt Aufnahmen, die zum Teil schon bekannt waren, die auch schon publiziert worden sind. Ein Großteil der Akten sind auch schon bekannt und auch schon in frei zugänglichen Archiven, zum Beispiel vom FBI. Und so der richtige Knaller war da ehrlich gesagt noch nicht dabei. Und
bei diesem ersten Teil.
Genau, bei dem ersten Teil war der, also, und das Problem ist auch bei den UFO-Akten, die jetzt veröffentlicht worden sind, dass eben die Daten der zuständigen Aufnahmen nicht mitgeliefert worden sind, womit quasi Wissenschaftler eine Überprüfung machen könnten, um zu sehen, wie sind die gefilmt worden, unter welchen Umständen, handelt es sich dann möglicherweise doch um Artefakte in den Bildern oder, also wie gesagt, es ist nicht nachprüfbar. Und wie gesagt, der erste Teil dieser UFO-Akten, es war toll, dass Trump das veröffentlicht hat, aber so richtig die Katze aus dem Sack gelassen hat er damit noch nicht.
Das heißt, die Verschwörungstheorien werden erstmal weitergehen.
Richtig. Es gibt einige Politiker in Amerika, die schon sehr lange dafür kämpfen, diese Akten zu veröffentlichen. Anna Paulina Luna zum Beispiel. Und es heißt, dass ein Teil von Videos demnächst wohl tatsächlich auch noch veröffentlicht werden sollen, die spannendere Bilder oder spannendere Dinge zeigen. Ob das tatsächlich am Ende so ist, weiß keiner so genau. Noch hat keiner Beweise dafür geliefert, dass wir tatsächlich in Kontakt mit Außerirdischen stehen.
Du beschäftigst dich ja schon lange mit diesem Thema hier bei uns speziell. Glaubst du in irgendeiner Form daran oder ist das alles Quatsch?
Also, es gibt Hunderttausende von Fällen, die gemeldet worden sind. Ich glaube, die Statistik besagt, dass von den Fällen, die sozusagen auch von professionellen Wissenschaftlern, sei es private Wissenschaftler, sei es akademische Wissenschaftler, sozusagen dokumentiert worden sind, der allergrößte Teil wird aufgeklärt, es sind Vögel, Ballons und so weiter. Es gibt aber tatsächlich einige wenige Fälle im Laufe der Weltgeschichte, also nicht nur jetzt in den letzten 100 Jahren, wo die dokumentiert worden sind, wo man sich schon fragt, was kann das gewesen sein? Zu einer Zeit, wo vor Hunderten von Jahren Leute Scheiben am Fliegen sehen am Himmel, wo sich damals keiner erklären konnte, was es ist, und wo sich heute auch keiner erklären kann, was es ist. Und es gibt auch bestimmte Fälle, wie zum Beispiel die Navy-Piloten, die 2004 war es, glaube ich, von der Piloten auf der USS Nimitz Objekten hat begegnet sind, die so schnell geflogen sind und dabei solche Manöver gemacht haben, was kein menschlicher Pilot überleben würde. Das kann natürlich alles hochentwickelte geheime Militärtechnologie sein. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, wir schicken ja auch Sonden zum Mars. Und was würde dann eine höher entwickelte Zivilisation machen? Die würde ja möglicherweise auch Sonden zu uns schicken. Und das nächste Sonnensystem, Proxima Centauri, ist zwar 4,2 Lichtjahre entfernt, aber selbst mit heutiger Technologie, die wir heute schon entwickeln, wo Wissenschaftler daran arbeiten, könnte man in einem überschaubaren Zeitraum kleine Sonden dahin schicken. Was ist denn was eine Zivilisation, was kann eine Zivilisation, die uns 1000 Jahre voraus ist? Also ausschließen möchte ich das nicht. Und es gibt tatsächlich Dinge, die dokumentiert sind, wo sich niemand so richtig erklären kann, was dahinter steckt.
Wir haben noch ein Bild hier. Komm mal einmal rum nochmal mit der Kamera. Da sieht man auch nochmal hier, Donald Trump hat sich selber wieder gepostet, natürlich da reinmachen lassen. Da sehen wir ein riesiges Raumschiff dahinter. Und da stehen die ganzen Space-Soldaten, stehen da hier Spalier, während er über den Laufsteg geht da. Lass uns nochmal kurz über diese Space Force sprechen. Was kann die denn tatsächlich irgendwie, was kann da das Ziel sein? Was ist die Vision dahinter?
Naja, also die Vision der Space Force und das, was ja generell, was wir ja sehen, bei allen Dingen, die Zukunft spielt im Weltraum. Da geht es halt nicht nur um Telekommunikation, da geht es vor allen Dingen oder um Energieprojekte etc., sondern die Frage ist, wer dominiert den Weltraum? Deswegen ist ja dieses neue Space Race auch so wichtig, weil wir wollen, oder die Amerikaner wollen natürlich vor den Chinesen auf dem Mond sein. Warum ist das so wichtig? Weil der Mond, weil er eine viel geringere Anziehungskraft hat als die Erde, sozusagen der nächste Schritt, der Bahnhof zum Mars ist, also für die Expansion der Menschheit in den Weltraum. Und da geht es natürlich den Großmächten darum, Sicherheit oder beziehungsweise ihren Sicherheitsbegehren oder ihre Macht im Weltraum auch auszuüben. Und da geht es darum, Satelliten zu haben, da geht es darum, fremde Satelliten möglicherweise zu stören oder zu zerstören. Die Chinesen haben es demonstriert, dass man tatsächlich einen Satelliten auch im Weltraum zerstören kann. Da geht es darum, natürlich für Sicherheit zu sorgen, weil da wahnsinnig viel Weltraummüll in all den Jahrzehnten sich angesammelt hat und da rumfliegt, der auch Astronauten und Technik und so weiter gefährdet. Aufklärung, aber natürlich auch am Ende geht es darum, wohin entwickelt sich die Menschheit? Schaffen wir es in den nächsten 10, 20 Jahren, den Mars zu besiedeln? Und wer ist der Erste? Wer einmal als Erster den Fuß auf den Mars setzt, ist der Sieger.
Ja, da war ja gerade auch die große Artemis-2-Mission, haben wir auch live übertragen, den Start. Da hat ja alles wunderbar funktioniert auch. Da sind also Astronauten, amerikanische, in dem Fall ein Kanadier war dabei, so weit entfernt von der Erde gewesen wie noch nie zuvor, waren hinter dem Mond. Da war auch viel europäisches Know-how mit an Bord, bei der Rakete, bei den Bauteilen, die dabei war. Und ich hatte noch ein Interview geführt mit der Raumfahrtministerin Dorothee Bär, die gesagt hat, wir sind schon längst dabei, wir Europäer, auch für uns Europäer ist das wichtig, dabei zu sein. Siehst du das auch so?
Absolut. Also zum einen ist es so, dass die Artemis 2 Mission gar nicht hätte stattfinden können ohne das ESM, das europäische Service-Modul, was sich um Energie, Wasser, Strom und so weiter kümmert. Das ist von deutschen Ingenieuren entwickelt worden. Und da sind auch andere deutsche Technik oder europäische Technik in dem Weltraum. Und wir sind da in vielen Dingen, sind wir da schon auch federführend. Es gibt auch viele junge Startups, die an solchen Dingen arbeiten. Und es wird gerade diese Raketenwirtschaft oder Weltraumwirtschaft wird immer wichtiger werden. Und wir sehen es auch gerade daran, dass zum Beispiel die Ariane, das europäische Raketenflaggschiff, jetzt immer häufiger in den Weltraum startet und Satelliten von Amazon in den Weltraum bringt. Weil Amazon genauso wie Starlink an einem Netzwerk arbeitet, um sozusagen Internet auf der Erde vom Weltraum aus zu gewährleisten. Und da greift Amazon auch auf europäische Technik und das europäische Know-how zurück. Und es ist ein Riesenthema. Das wird uns in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen und ein viel größeres Thema sein. Mhm.
Und dann sehen wir vielleicht Friedrich Merz im KI-Foto gepostet mit Sonnenbrille und die Space Soldiers, die Deutschen, stehen dann bald hier.
Danke. Ja, möglicherweise.
Danke, Matthias.
Gerne.
Ich halte es für die ungeschickteste Art von Wahlkampf gegenüber der AfD, die immer zum Gespenst aufzublasen. Den Erfolg sehen wir ja. der ist einfach nicht vorhanden, sondern die Partei wird immer größer. Offensichtlich, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, sind die Deutschen inzwischen auch bereit, Gespenster zu wählen.
Neue Umfrage von INSA im Auftrag von Bild. Und die ist so niederschmetternd für die aktuelle Bundesregierung, dass man sich fragt, woher die CDU, CSU und die SPD überhaupt noch Hoffnung nehmen sollen. Aber auch, woher die Bürger überhaupt noch Hoffnung nehmen sollen. Bild-Chefautor Peter Thiede. Wir gehen's mal durch. Schauen wir mal zunächst, wenn du mal rüberkommst, Luca, hier an die Sonntagsfrage. 29%, also jetzt mittlerweile bei der AfD 1 Prozentpunkt gewonnen, die Union bei 22%, die SPD nur noch bei 12%.
Ja, die beiden haben getauscht, ne? Blau und Schwarz haben getauscht und die Union, also der Zusammenschluss aus der CDU und der CSU, steht jetzt da, wo vor 13 Jahren mal der Abstieg der SPD begann. Die ist vor 13 Jahren, Juni 2013, ist die SPD mal auf 22% runtergestürzt. Das war das Einläuten des Endes der Volkspartei und da steht jetzt die Kanzlerpartei. Und da ist jetzt richtig groß Muffensausen. Und das ist ein dramatischer Absturz. Und die SPD hat in einem Jahr jeden vierten ihrer Wähler verloren, die Union fast jeden fünften Wähler. Das kannst du nicht mehr einfach hinnehmen. Und du hast recht, woher soll die Hoffnung kommen? Die letzte Hoffnung, die die noch haben, ist, dass sie es schaffen, bis zur Sommerpause oder zumindest bis zum Ende der Sommerpause durch Extraschichten ein wirkliches, echtes Reformprogramm auf die Beine zu stellen. Das heißt aber auch, die Bremser, egal wo man die verortet, ob es in der SPD, Klammer auf, Bärbel Baas, Klammer zu und andere, auch bei der Union wird ja bei bestimmten Projekten auch gebremst, wenn man die Bremser nicht ausgebremst kriegt, dann rauschen die mit Volker Racho in die Katastrophe rein und die AfD wird nur noch eins, immer stärker. Friedrich Merz hat damals gesagt, als er angetreten ist, das ist die letzte Chance, die letzte Patrone für die Demokratie vor der AfD quasi. Jetzt haben zwei Leute nur noch eine Patrone, das sind Lars Klingbeil, der ist quasi als SPD-Chef, ist der wie so ein einbeiniger Hürdenläufer mit der eingebauten Fußbremse namens Bärbel Baas. Und der Kanzler, der hat es jetzt auch schwer an den Füßen. Und wenn wir mal in dem Hürdenläuferbild bleiben, haben wir zwei Einbeinige, die ihre Mittelbeine links und rechts zusammengebunden haben und jetzt aber im Gleichschritt über die Hürden kommen müssen. Ob sie das schaffen, ich weiß es nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber der Todeszeitpunkt für die Hoffnung ist der Sommer.
Aber selbst wenn bis dahin Reformvorhaben beschlossen werden und verkündet werden, dann sind sie ja noch nicht spürbar. Und bei der Kommunikationsschwäche der Bundesregierung frage ich mich, ob es reicht, zu verkünden, wir haben jetzt Reformen beschlossen, die Bürger aber ja noch nicht sofort spüren. Ob das reicht, beispielsweise auch mit Blick auf die Landtagswahlen im September?
Das ist halt die große Frage. Und natürlich, du hast absolut recht, Reformen wirken erst dann, wenn sie wirklich laufen. Also ne, die müssen ja erstmal in Gesetzesform gegossen sein, dann müssen sie gelten, dann brauchen sie einen Vorlauf. Und da reden wir jetzt nicht davon, ob die Wahlen dann im Herbst retten. Vergiss es. Die Wahlen im Herbst werden die nicht mehr großartig verändern können, vielleicht ein Müh. Hier geht es nur noch darum, kommen die durch die Regierungszeit durch? Klammer auf, vor allem kommen Friedrich Merz und Lars Klingbeil da durch. Da darf man jetzt inzwischen mal Fragezeichen hintermachen. Das weiß man nicht. Und kommt die Koalition durch? Schaffen die es also bis zur nächsten Bundestagswahl? Und wirken dann die Reformen? Wenn sie die jetzt nicht machen, wir beide sind jetzt ein bisschen schon dabei, wir wissen, wie lange so Reformen brauchen und dass die Leute das erstmal ein Jahr lang spüren müssen. Die müssen sehen, aha, die haben es beschlossen. Aha, jetzt tritt es in Kraft. Dann, so ein klein bisschen. Nee, jetzt merke ich's. Und dann müssen sie sich daran gewöhnt haben, an den Gedanken, dass es gewirkt hat. Und dann müssen sie im Wahlkampf daran erinnert werden können. Erinnert euch mal daran, wir haben doch Reformen versprochen und wir haben die geliefert. Das heißt, du brauchst dafür Zeit. Und die müssen die jetzt gewinnen. Für die Wahlen im Herbst, schreib's ab.
Okay, wir haben noch ein paar Hintergrundfragen auch mal gestellt. Luca, komm mal her, wir können hier noch mal schauen. Also, wer trägt die Hauptverantwortung für die Schwäche der Bundesregierung? Du hast gesagt, Lars Klingbeil, Bärbel Baas, die Bremser. Interessanterweise wird aber von den Befragten gesagt, dass 37% sagen, dass CDU/CSU die Hauptverantwortung für die Schwäche der Bundesregierung haben und nur 14% sagen die SPD. 42 90% sagen alle in etwa gleichermaßen.
Ja, wer ist auf dem Bau schuld, wenn es nicht läuft? Der Bauleiter. Da fragt dann keiner mehr die Gewerke durch. Der Bauleiter. Der Bauleiter ist in diesem Fall der Kanzler. Es geht immer mit der Kanzlerpartei nach Hause. Immer. Mhm. Weil im Zweifel der Eindruck da ist, er hat ja seine Minister von der SPD nicht im Griff. Ja. Die gehorchen ihm nicht. Deswegen, das bleibt immer alles an dem Kanzler kleben. Das ist halt, deswegen kriegt der Chef auch ein bisschen mehr Geld, weil er mehr aushalten muss. Mhm. Und an ihm klebt dann am Ende alles. In diesem Fall ist es genauso. Wenn du jetzt in die Einzelheiten fragst, wer bremst bei Sozialstaatsreform und so, dann kommen die Leute wieder auf die SPD. Aber die Gesamtverantwortung hat nun mal der Chef. Der hat den Hut auf und der trägt die Schuld.
Die Hälfte hält die SPD für eine Blockadepartei. Also die Frage war, die nächste Frage, ist die SPD aus ihrer Sicht derzeit eher Reform oder eher Blockadepartei? 50% sagen Blockadepartei. Interessanterweise bei der Frage, ist die Union aus ihrer Sicht derzeit eher Reform oder Blockadepartei? Da sagen auch 50% Blockadepartei.
Und das ist dann ein Patt und am Ende kommen dann zusammen 100% raus. Ist ja statistisch nicht ganz sauber. Ja. Aber diese Regierung wird als zerstritten wahrgenommen, als nicht einheitlich und als sich gegenseitig blockieren. Und dafür sprechen alle Werte. Und das ist auch wirklich klar, so das, was wir ja immer so erfühlen, geben auch die Umfragen her. Ja. Die Leute haben auch nicht das Vertrauen daran, dass die Reformen machen können. So, dass sie die brauchen, da sind wir uns ja alle einig.
Du hattest es vorhin gesagt, wenn das jetzt nicht schnell kommt, dann stellen sich sehr große Fragen, unter anderem für den Bundeskanzler. Also die Frage war, sollte der Bundeskanzler ausgetauscht werden, wenn es mit großen Reformen bei Steuer und Sozialem weiter nicht klappt? 67% sagen ja. 67% also sagen, der Bundeskanzler sollte ausgetauscht werden. Und dann ist natürlich die Frage,
also das ist übrigens der einzige Trost, dass noch mehr Deutsche finden, dass er seine Arbeit nicht gut macht. Also nicht alle, die ihn kritisieren, finden auch, dass er ausgetauscht wird. Aber der Wert ist eine Katastrophe.
Ja, und dann wurde natürlich gefragt, okay, wer könnte es denn dann machen? Und dann haben 29% Boris Pistorius gesagt. Der ist ja im Beliebtheitsranking irgendwie seit Jahren da ganz vorne. Markus Söder sagen 25%, Hendrik Wüst sagen 13%, aber keinem davon sagen 33%. Und das ist das, was ich eingangs auch meinte. Woher sollen wir eigentlich noch die Hoffnung nehmen, wenn überhaupt keinem mehr irgendwie was zugetraut wird?
Also die Mehrheit traut ja noch irgendjemandem etwas zu, aber diese 33% sind ein Drittel. Und damit sind wir dann auch bei den Leuten, die zum Teil die AfD oder halt andere wählen. Die sind halt durch mit bestimmten politischen Parteien, weil sie gefühlt die alle schon mal gewählt haben und von denen enttäuscht worden sind. Und das hilft wirklich nur eine ernsthafte, problemorientierte Politik, Ideologie, sollen die alle bitte schön morgens zu Hause lassen. Und beim Kanzler kommt noch was anderes mit dazu. Das sind die Bürger. Eine Partei, die CDU, ist eine stolze Volkspartei. Sie ist immer mit der CSU zusammen, in der Union quasi. Und wenn jetzt die CDU so dermaßen abschmiert, die ist, wenn du die CSU rausrechnest bei diesen 22%, ist die Kanzlerpartei irgendwo bei 18%. Das ist eine Katastrophe oder sogar noch tiefer. Da kämpft dann auch eine Partei um ihr Überleben und muss sich überlegen, geht das so weiter? Und da wird Druck kommen. Der Druck wird noch nicht sofort kommen, aber der wird nach den Landtagswahlen kommen, der wird Anfang nächsten Jahres kommen oder Ende des Jahres kommen, weil dann schon die Perspektive wieder ist, wie kommen wir denn eigentlich zu den nächsten Bundestagswahlen hin? Und da müssen sich Kandidaten aufbauen. Da muss irgendwas passieren. Und dann ist die Frage, musst du vielleicht den Parteichef oder den Kanzler tauschen? Also muss Friedrich Merz eins der Ämter vielleicht irgendwie entzogen werden oder abgeben? Das sind dann strategische Fragen. Die haben dann gar nicht mehr so viel damit zu tun, ob du der Richtige oder Falsche ist, ob es ein anderer besser kann. Aber kannst du mit dem nochmal losgehen? Kannst du nochmal in den Wahlkampf rein? Oder aber musst du so zur Hälfte einer Legislatur nicht ein frisches Gesicht mit einer neuen Botschaft haben? Also kannst du das Gesicht Friedrich Merz, die Person Friedrich Merz noch mit einer neuen Botschaft losschicken? Glauben das die Leute? Glauben die ihm den Wandel? Es kann ja sein, dass er die Politik hinkriegt, aber nehmen ihm die Leute das noch ab? Das sind strategische Fragen, die hat dann die Politikberatung zu entscheiden, aber die spielen damit rein.
Und er hat ja gar nicht mehr 3 Jahre Zeit. Der Wahlkampf beginnt ein Jahr früher.
Natürlich.
So, ja, da, bis dahin müssen die Dinge geregelt
werden. Und keiner weiß, wie lange hält diese Koalition. Und eins muss man ihm aber auch wieder zugutehalten. Die Union hat aus ihrer Sicht ein Reformprogramm. Die SPD auch. Die Dinger passen nicht zusammen. Aber wir sind da angekommen. Eigentlich ist die SPD in bestimmten sozialen Fragen und in Reformfragen ja fast eine Opposition zur Union. Wir haben aber gerade keine starke Opposition, abgesehen von der AfD, mit der sich ja keiner in der Opposition zusammentut. Jetzt sitzt die Opposition da quasi wieder mit drin. Jedenfalls der linke Flügel der SPD. Das ist alles so verhakt und so schwierig, dass ich auch nicht weiß, wie man da rauskommen will. Fest steht, die müssen da irgendwie rauskommen. Jetzt nicht um ihrer selbst willen. Da ist mir völlig wurscht, wie es der CDU geht und wie es der SPD geht und wie es der CSU geht, aber um des Landes willen. Ja. Weil du hast ja die richtige Frage gestellt. Wo sollen die Leute noch Zutrauen her haben?
Das siehst du hier auch in dieser Frage. Zwei Drittel denken, keine Koalition kann Probleme lösen. Also haben sie Sorgen, dass keine denkbare Koalition die Probleme in Deutschland lösen kann. Da sagen 64% ja.
Ja, weil die Leute haben doch in den letzten 20 Jahren eine bestimmte Art von Erfahrung gemacht. Wann haben wir denn die letzten Großreformen gehabt? Gerhard Schröder mit Hartz IV. Die Agenda 20, wie hieß sie, 2010? Mhm. Wir sind in welchem Jahr? 2026. Ja. 16 Jahre her. 16 Jahre hat dieses Land danach keine ernsthaften, tiefgreifenden Reformen mehr erlebt. Die Leute sind abgefrühstückt. Da verfestigt sich natürlich auch eine Stimmung. Die kriegst du nicht schnell geändert, auch wenn sich die Realität ändern sollte. Es dauert ein bisschen, bis der Prozess auch in den Köpfen da ist, auch Zutrauen darin da ist, dass es jetzt keine Eintagsfliege ist, dass es länger hält. Und das ist das Gefährliche, dass sich da quasi bei den Menschen da so ein negativer Bodensatz auch im Denken bildet. Mhm. Und der ist da. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Wir sind beide viel im Ausland gewesen. Und früher war das so, du bist zurückgekommen nach Deutschland, aha, Straße schön, Flughafen funktioniert, System läuft. Ja, ein bisschen viel Bürokratie, aber funktioniert. Mhm. Inzwischen kommen die Leute aus dem Ausland und sagen, ach, die haben aber bessere Straßen da irgendwie im Ostblock und da sind auch schöner und so. Und da funktioniert's auch, gucke mal und so. Und bei uns nicht mehr. Da hat sich ein Gefühl verändert. Und die Deutschen wollen aber eigentlich wollen wir immer der Exportweltmeister sein, wir wollen alles besser können, wir wollen natürlich auch alles besser wissen. Und jetzt fahren wir ins Ausland und können nicht mehr so klugscheißen und können nicht mehr über die Straßen meckern. Das macht ja was mit einem Land und auch mit den Leuten. Und dazu dann immer der Streit, selbst um die einfachsten Sachen, dann so Blödsinnssätze wie von Bärbel Baas, niemand wandert in die Sozialsysteme ein. Mann, sie weiß es besser und wir wissen auch, dass sie es besser weiß. Sie kriegen sich ausgesprochen, sie können über ihre geistigen, ideologischen Hürden nicht springen. Und das zahlt, also dieser Satz von Bärbel Baas, der zahlt doch nicht nur negativ bei der SPD ein, der zahlt bei den AfD-Wählern bei den Altparteien ein, bei den Mainstream-Parteien, da zahlt es ein. Oder bei den anderen Leuten zahlt es ein, auch bei Merz und bei der Union, die sind ja eine Regierung. Hat er seine Ministerin da nicht im Griff? Warum darf die da sitzen und warum darf die das denn irgendwie machen? Das zahlt da negativ mit ein und da musst du rauskommen. Und eigentlich geht's nur mit einer überdimensional großen Konfettikanone und mit ganz viel Reform und mit ganz viel Schwung, wo wir beide nicht wissen, wo soll der herkommen.
Ja. Lass uns noch mal ganz kurz auf September schauen. Landtagswahlen unter anderem in Sachsen-Anhalt. Da 42%, glaube ich, letzte Umfragezahl für die AfD. Möglicherweise eine Alleinregierung. Da war ja immer die Ansicht, okay, dann lassen wir die mal schön gegen die Wand laufen und dann entzaubern die sich, weil die haben ja gar nicht genug Leute. Jetzt gibt es aber sozusagen, wie wollen wir es nennen? Bitte?
Es gibt Alarm.
Ja, es gibt Alarm und es gibt offenbar Pläne, dann eben sozusagen auf vielen Ebenen leitende Mitarbeiter in den Behörden auszutauschen.
Ja, also wenn man den Zitaten glauben darf, die ja schon länger da sind. Markus Frohnmeier, rechte Hand von Alice Weidel aus Baden-Württemberg, Bundestagsabgeordneter, hat 2016, glaube ich, schon den Spruch gemacht, wenn wir in die Macht kommen, dann räumen wir auf. Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, hat wahlweise mal von 200 oder 300 oder 200 bis 500 Beamten und Angestellten gesprochen, die man im Landesdienst sofort austauschen würde.
Erinnert alles ein bisschen an Donald Trump.
Ja, und da fallen jetzt Worte wie Staatsstreich. Wir haben ein Problem. Diese ganzen Geister- und Gespensterdebatten, die da geführt werden, ja wahlweise dann von dem SPD-Minister für Inneres aus dem Nachbarland Thüringen oder von woanders, sind Wasser auf die Mühlen der AfD. Weil in der Wahrnehmung haben natürlich alle anderen Parteien, immer wenn sie reagiert haben, auch alle möglichen Ämter, öffentliche Ämter und Spitzenjobs immer auch nach Parteibuch, nicht nur, aber auch nach Parteibuch besetzt. Das Bundesverfassungsgericht wird natürlich nach Parteienports bei uns besetzt. Auch das machen die anderen. Der AfD wird das übrigens nicht zugestanden. Die dürfen da nicht mitteilen. Man darf, der AfD werden auch bestimmte Ausschussvorsitzende oder der Bundestagsvizepräsidentenposten lange verwehrt. Und die dürfen da nicht mitmachen. Da sagt man dann natürlich, ja, die waren jetzt davor. Und das ist wieder eine dumme politische Kommunikation. Das ist wieder der Fehler, dass du den anscheinend recht gibst. Fest steht, 200 bis 300 Beamte und Angestellte auszutauschen, also bis Referatsleiter, bis Abteilungsleiter in die Regierung rein. Das hat tatsächlich noch keine Partei fertiggebracht. Und bei der AfD ist die große Frage, wo wollen sie die Leute herhaben? Ja. Aus Sachsen-Anhalt werden sie die nicht kriegen. Da haben sie die nicht. Da wird es ein paar Beamte geben, die dann sagen, ja, hier, ich mache jetzt mit. Das gibt's ja immer im Beamtenapparat. Aber die müssten sie ja zusätzlich einstellen. Die können sie ja nicht sparen, weil Referatsleiter ist kein politischer Beamter, ein Abteilungsleiter auch nicht. Die müsstest du also austauschen. Musst du also jemanden extra hinholen, den du extra noch bezahlen musst. Sparen tust du damit nichts. Haben sie die aus Sachsen-Anhalt? Meiner Meinung nach? Nö. Wo kommen die her? Müssten sie dann nach Sachsen-Anhalt, ausgerechnet die, wo sie immer so auf Ossi-Partei machen und wir lassen uns nichts aus dem Westen erzählen, müssten sie wahrscheinlich aus dem Westen holen. Ich weiß es nicht. Ich halte das diese Gespensterdebatte für hochgefährlich. Ich halte sie in Teilen auch für übertrieben. Man muss erstmal sehen, können sie das? Rechtlich ist das nicht möglich. Du kannst nicht einfach durchrasieren durch also ein Ministerium. Da gibt's Beamtenrecht, da gibt's andere Rechte für. Auch ein Personalrecht und ein deutsches Arbeitsrecht. Das geht nicht so einfach. Austauschen kannst du den Pressesprecher, kannst du politische Beamte. Das ist überschaubar. 40, 50? Höchstens, allerhöchstens. So, in so einer Landesregierung, die sind ja nicht so groß. So, muss man mal abwarten. Ich halte es für die ungeschickteste Art von Wahlkampf gegenüber der AfD, die immer zum Gespenst aufzublasen. Den Erfolg sehen wir ja. Der ist einfach nicht vorhanden, sondern die Partei wird immer größer. Offensichtlich, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, sind die Deutschen inzwischen auch bereit, Gespenster zu wählen. Weil mit den anderen sind sie zumindest in Teilen durch oder Teile der Bevölkerung. Die Mehrheit ist es ja nicht. 42% ist ja nicht die absolute Mehrheit von den Leuten, die dann wie wählen gehen. Aber dann haben wir noch den linken Rand. Schauen wir mal. Jedenfalls all das, was man bisher gemacht hat, hat der AfD genutzt und den Parteien, die da regieren, nicht genutzt. Die Frage ist, wann zieht da mal einer irgendwo in einer dieser beiden Parteien wirklich die Quadratwurzel draus und kommt mal zur Erkenntnis?
Tja, muss man wahrscheinlich KI zur Hilfe nehmen.
Ja, ich fürchte.
Danke, Peter.
Gerne, Thomas.
Insofern interessant, weil Kuba natürlich sehr nahe liegt am Süden von Florida, an den Florida Keys. Das sind ungefähr so 160 Kilometer übers Meer hinweg und das wäre eine gute Distanz für Gegenschläge, sollte es tatsächlich zu auch möglicherweise militärischen Optionen kommen seitens der Trump-Regierung.
In Kuba bereitet man sich offenbar ganz ernsthaft auf eine, ja, ich weiß es nicht, Invasion. Herbert Bauernebel, unser Korrespondent in den USA, vor. Jedenfalls nimmt man die Drohungen von Donald Trump anscheinend sehr ernst.
Ja, tatsächlich. Es ist hier festzustellen, dass die Amerikaner sukzessive den Druck auf Havanna erhöhen. Es gab ja auch die Meldungen in der letzten Woche, dass der CIA-Direktor John Ratcliffe hier offiziell in Havanna getroffen hat. Offensichtlich hat er eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump hier auf die Kommunisteninsel gebracht. Die Amerikaner wollen hier eigentlich ein wenig einen Regimewechsel. Sie wollen, dass der Präsident Miguel Díaz-Canel abtritt und ersetzt wird durch einen offensichtlich mehr amerikafreundlichen Führer von Kuba. Das Ganze erinnert ein wenig an das Modell Venezuela, natürlich als Maduro verhaftet wurde, abgeholt wurde und ersetzt wurde. Hier, das scheint die Strategie der Amerikaner zu sein. Und jetzt hört man auf der Gegenseite, dass Kuba offensichtlich hier Kampfdrohnen gekauft hat, 300 Stück davon, ein wirklich brisanter Bericht. Und es ist auch insofern interessant, weil Kuba natürlich sehr nahe liegt am Süden von Florida, an den Florida Keys. Das sind ungefähr so 160 Kilometer übers Meer hinweg und das wäre eine gute Distanz für Gegenschläge, sollte es tatsächlich zu auch möglicherweise militärischen Optionen kommen seitens der Trump-Regierung.
Jetzt kann man natürlich denken, wenn Trump vor Venezuela nicht zurückgeschreckt hat, obwohl es ja auch unter dem Schutz Putins stand, warum sollte er vor Kuba zurückstecken, das ja auch schon lange unter dem Schutz Russlands steht?
Davon kann man ausgehen und auch der Einfluss von Russland ist hier sicher geschwunden, zuerst mit Venezuela und jetzt auch mit Kuba. Man muss aber auch dazu sagen, wie dramatisch die Lage auf Kuba selbst ist. Die Blockade der Amerikaner, besonders für Ölimporte oder Exporte nach Kuba, ist wirklich sehr effektiv. Man hat auch gehört letzte Woche, dass praktisch das Öl ausgegangen ist, der letzte Tropfen verbraucht wurde. Die Insel rettet sich hier mit Solartechnologie ein wenig über die Runden, aber es gibt natürlich hier wirklich massive Engpässe, Stromausfälle, Versorgungsknappheit,
Probleme in den Krankenhäusern. Der Druck ist gigantisch. Auf der Seite Donald Trumps ist natürlich federführend Marco Rubio, dessen Eltern aus Kuba stammen, geflüchtet sind nach der Revolution von Fidel Castro. Für Marco Rubio ist das sehr persönlich auch. Und es scheint hier, als wolle sich Donald Trump unbeirrt in ein neues, mögliches außenpolitisches Abenteuer stürzen.
Dabei steckt er ja gerade mitten in einem Abenteuer. Ich habe mal Zahlen hier vorbereitet. Wir gucken mal drauf. Und zwar die neuesten Zahlen der New York Times. Da sagen 64% der Amerikaner, es war falsch, diesen Krieg gegen Iran zu gewinnen. Und besonders brisant für Donald Trump, der ja die Kongresswahlen, die Midterms hat im November. 73% der Unentschlossenen, der Unabhängigen, sagen, das war falsch. Kann er sich vor diesem Hintergrund ein weiteres Abenteuer leisten?
Das ist eine gute Frage. Und nochmal zurückzukommen auf den Iran-Krieg, der einer der wirklich wenigen Kriege war, die von Anfang an unpopulär waren. Normalerweise, wenn Amerika Krieg führt, in den ersten Tagen, Wochen, schart sich das Land um die Fahne, Rally around the flag, sagt man hier, da gibt es eine Welle des Patriotismus. All das hat es nicht gegeben. Bereits zu Kriegsbeginn war eine kleinere Mehrheit der Amerikaner gegen diesen Krieg, Waffengang, und das hat sich sukzessive verschlechtert, natürlich in den letzten Wochen, und es zieht auch Donald Trump in die Tiefe am heutigen Tag neuerlich ein persönliches Tief in der Popularität des amerikanischen Präsidenten in den neuen Umfragen, und auch das wird wird zum Klotz am Bein für die Republikaner, die sich natürlich behaupten müssen bei den Kongresswahlen Anfang November. Es droht der Verlust der Macht in beiden Kammern, Repräsentantenhaus und Senat. Donald Trump ist hier wirklich, dürfte sich dann wirklich ein wenig verrannt haben mit diesem Iran-Krieg. Offensichtlich hat er an einen Blitzkrieg geglaubt, an einen raschen Sieg, an einen Fall des Regimes. Zu dem ist es nicht gekommen. Und jetzt hat natürlich der Iran durch die Blockade der Straße von Hormuz ein wirkliches Faustpfand in der Hand und kann hier diktieren. Und offensichtlich ist die Lage extrem festgefahren. Man muss dazu auch sagen, es könnte eine Rückkehr geben zu Militärschlägen. Es gibt am morgigen Dienstag ein brisantes Treffen von Donald Trump mit dem National Security Team im Situation Room. Das ist das Krisenzentrum im Weißen Haus. Und hier könnten möglicherweise neue Luftschläge befohlen werden. Allerdings, man hat gesehen, Amerika und Israel haben den Iran 6 Wochen lang bombardiert und das Regime hat überlegt. Es ist die Frage, wie man das noch eskalieren könnte. In der Zwischenzeit vertreibt sich Donald Trump offenbar die Zeit mit dem Posten von martialischen Memes und KI-Animationen und Illustrationen, die ihn als Feldherrn zeigen, die Laserwaffen zeigen, die er abschießt. Und es gibt weiterhin diese Drohungen gegen den Iran, die aber immer hohler klingen eigentlich.
Wir haben gerade mal eins vorgelegt, eins dieser Fotos. Da sieht man ihn auf hoher See sozusagen, hinter ihm die Militärboote schon im Einsatz. Auch so ein KI-Foto, das er gepostet hat. Er hat ja dem Iran auch schon wieder gedroht. Die Uhr tickt, hat er gesagt.
Ja, genau. Und das sind diese Drohungen, die halt immer öfter ins Leere laufen. Denn er hat den Iran gedroht mit der Auslöschung einer Zivilisation. Er hat gedroht, alle Kraftwerke in die Luft zu sprengen, alle Brücken zu bombardieren. Und nichts hat dieses Regime bewegt, wirklich hier einzulenken. Nach wie vor ist die Straße von Hormuz teilweise weitgehend blockiert. Es fehlen der Weltwirtschaft ungefähr 13 Millionen Barrel Öl pro Tag. Das wurde bisher abgefedert mit den Notreserven, die man hat, die angezapft wurden. Allerdings auch diese Notreserven haben immer niedrigere Bestände und werden irgendwann auslaufen. Und dann droht wirklich dieses Schreckensszenario, vor dem sich die ganze Welt fürchtet, dass der Ölpreis auf mehr als $200 schießen könnte. Und dann wäre die ganze Weltwirtschaft in Gefahr, inklusive natürlich ein gigantisches Reisechaos im Sommerverkehr mit exorbitant hohen Spritpreisen, mit Engpässen. Ein wirklich schauriges Szenario eigentlich.
Hat er in China nichts erreicht bei seinem Treffen mit Staatspräsident Xi oder dem Machthaber, dem chinesischen jedenfalls, der ihn unterstützen könnte, indem er auf die Iraner einwirkt?
Ja, es ist ein bisschen absurd, wenn man daran denkt, dass er China um Hilfe bittet, einen Krieg zu beenden, den er begonnen hat. Viele sagen eigentlich relativ mutwillig. Das war ein wirkliches Dilemma für Donald Trump. Er hat sich in China insgesamt relativ gut behauptet natürlich, aber es schien schon so, dass China gestärkt ist, dass Donald Trump geschwächt ist, und für China, für Xi Jinping war es wirklich ein großer Moment. Er hat auf Augenhöhe mit Amerika verhandelt. Es war ein Treffen dieser zwei nun fast einsamen kommen Supermächte, diese G2, wie Donald Trump immer sagt. Und Xi Jinping geht tatsächlich gestärkt aus diesem Treffen. Und Donald Trump hat hier nicht wahnsinnig viel erreicht wahrscheinlich.
Einschätzung von unserem US-Korrespondenten Herbert Bauernhebel. Danke, Herbert.
Schöne Grüße nach Berlin.